NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
16. Januar 1920. Der Völkerbund nimmt seine Arbeit auf.
Es ist die vielleicht prophetischste Karikatur des 20. Jahrhunderts. Unter der Überschrift Frieden und künftiges Kanonenfutter zeigt der britische Daily Herald 1919 seine Sicht auf die Versailler Verträge und den zugleich beschlossenen Völkerbund.
Die drei entscheidenden Politiker, US-Präsident Woodrow Wilson, der britische Premier Lloyd George und der französische Ministerpräsident Georges Clemenceau, verlassen den Verhandlungssaal. Clemenceau sagt:
Seltsam. Ich dachte, ich hätte ein Kind weinen hören.
Und tatsächlich, hinter einer Säule, unsichtbar für die Staatsmänner, weint ein Kind. Über ihm eine Schrift, Einberufungsjahrgang 1940.
»1940 werden erneut sehr viele junge Männer an die Fronten geschickt werden. Für den nächsten, den Zweiten Weltkrieg. Fast 70 Millionen Soldaten und Zivilisten werden sterben, gegenüber 17 im Ersten Weltkrieg. Nicht nur am Anfang der Geschichte des Völkerbundes steht damit ein unvorstellbares Gemetzel, sondern auch am Ende. Dabei wollte sein Initiator Wilson nach dem Ende des Ersten Weltkriegs eben das verhindern.
Ein Sieg würde bedeuten, dass der Friede dem Besiegten aufgezwungen würde, dass der Unterlegene sich den Bedingungen des Siegers zu beugen hätte. Ein Friede, der auf solcher Grundlage ruhte, könnte keinen Bestand haben.
Doch sein Vorschlag für einen Frieden ohne Sieger wird 1917 vor allem von deutscher Seite ignoriert. So entscheiden die USA mit ihrem Kriegseintritt den Ersten Weltkrieg. Die wirtschaftliche Weltmacht Nummer 1 übernimmt erstmals auch politisch Verantwortung. Woodrow Wilson will den Frieden gegen die Kriegstreiber in Bloody Old Europe ein für allemal sichern. Mit einem weltweiten Bund der Staaten, der jeden Streit schlichten soll. In Paris feiern ihn Ende 1918 2 Millionen Menschen als Gott des Friedens.
Von großen Teilen der Bevölkerung, von kriegsmüden Massen, wurde er als Heilsbringer empfunden.
Jost Dülfer, Professor für Neuere Geschichte der Universität Köln.
Aber die Politiker, die nun den Ersten Weltkrieg geführt hatten und die ihre Nation auch versprochen hatten, der Krieg muss sich lohnen, wir müssen die Schäden des Krieges wieder beseitigt kriegen. Die hatten ganz andere Ideen.
Vor allem Großbritannien und Frankreich setzen in den Versailler Verträgen gegen Wilsons Rat hohe Reparationszahlungen für Kriegsverlierer Deutschland durch. Sie sind durch Waffenkäufe hoch verschuldet bei den USA und brauchen daher dringend Geld. In Frankreich ist zudem die riesige Reparationssumme unvergessen, die man selbst 1871 als Kriegsverlierer dem Deutschen Reich zahlen musste.
Man versuchte, den mächtigen Nachbarn im Osten unter anderem durch Reparationen, auch durch Territorialabtretungen, so zu schwächen, dass er den Franzosen unterlegen blieb in der Zukunft. Ob das weise war, ist eine andere Geschichte.
Hauptproblem für den neuen Völkerbund: Seine Gründungssatzung ist Teil der Versailler Verträge. Und so ist seine Neutralität von Anfang an umstritten.
Man konnte nicht sagen, wir machen jetzt eine große Konferenz und da gründen wir einen Völkerbund und als nächstes machen wir dann diese Friedensverträge. Das ging alles gleichzeitig. Diese Politiker mussten ungeheuer schnell, ungeheuer viel auf die Reihe kriegen und dabei passieren dann Fehler, wie wir rückblickend finden.
Der Franzmann hat auf uns eine Wut. Er sagt, er meint es mit uns gut. Drum schenkt er uns den Völkerbund. Na, so ein selten dämlicher Hund.
Spottlieder wie dieses von Otto Radke zeigen, in Deutschland ist der Völkerbund wenig beliebt. Zumal man als Kriegsverlierer zunächst auch noch ausgeschlossen bleibt. Auch das revolutionäre Sowjetrussland ist im Völkerbund nicht willkommen. Und noch ein wichtiger Platz bleibt leer, als die neue Weltorganisation mit 40 Mitgliedern am 16. Januar 1920 in Paris ihre Arbeit aufnimmt. Ausgerechnet der USA. Woodrow Wilson war es nicht gelungen, daheim im Kongress die nötige Zweidrittelmehrheit für den Beitritt zu bekommen. Die Republikaner wollten dem demokratischen Präsidenten und Friedensnobelpreisträger nicht die Macht geben, im Völkerbund die Position der USA zu bestimmen.
Musik
Aber auch die verbleibenden Großmächte Großbritannien und Frankreich wollen von ihrer Souveränität möglichst wenig abgeben. Eine eigene Armee bleibt dem Völkerbund verwehrt, sein Gerichtshof ohne nennenswerte Kompetenzen. Dennoch stimmt der neue Bund viele Zeitgenossen optimistisch, manche gar euphorisch. So den ersten Ratspräsidenten Léon Bourgeois.
Dies ist das Geburtsdatum der neuen Welt.
Noch nie hatten sich so viele Staaten, wenn auch wichtige fehlten, zusammengeschlossen zu einem Bund, trafen sich regelmäßig und verpflichteten sich mit einer Satzung für die gemeinsame Sicherung des Friedens zu sorgen. Das Ausmaß dessen war doch völlig neu.
So ist die internationale öffentliche Meinung zunächst auf Seiten des Völkerbunds. Die Organisation mit Sitz in Genf in der neutralen Schweiz kann in der ersten Hälfte der 20er Jahre manch kleinere Konflikte zwischen Staaten lösen. 1926 ist dann auch der Weg frei für die Aufnahme Deutschlands. Ausgleichspolitiker wie der Franzose Aristide Briand, der Engländer Austen Chamberlain und der deutsche Außenminister Gustav Stresemann prägen eine Phase der Kooperation. Erstmals wird sogar über internationale Abrüstung verhandelt.
So wird der Weg frei, um die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den Ländern, die ihm einst als Kriegsgegner gegenüberstanden, so eng und fruchtbar zu gestalten, wie das gemeinsame Interesse aller Völker und mithin das ureigenste Interesse des Völkerbundes es erfordert.
Es entstand eine Atmosphäre des bedingten Vertrauens untereinander. Und in Politik spielt Vertrauen ja immer eine große Rolle. Also man kennt den Spielraum des anderen und versucht von daher Handlungsoptionen zu schaffen. Das gelangt bis zu einem gewissen Grade zwischen 1926 und Stresemanns Tod 1929.
Doch diese Phase endet mit der Weltwirtschaftskrise. Ab 1929 trifft die viele Länder, die sich gerade erst vom Ersten Weltkrieg erholt hatten, mit voller Wucht. Statt auf internationale Konjunkturprogramme setzen fast alle Staaten auf die Abschottung der eigenen Wirtschaft gegen Importe. Damit würgen sie die angeschlagene Weltwirtschaft endgültig ab. Der Völkerbund hat kaum ökonomische Kompetenz und als er dann reagiert, tut er es zu spät.
Der Völkerbund veranstaltete zwar große Weltwirtschaftskonferenzen 1932, 1933, aber die hatten dann schon keine Chancen mehr, weil die politische Konfrontation, zumal mit einem nationalsozialistischen Deutschland, schon sehr viel weitergegangen war.
Denn im durch die Reparationen besonders geschwächten Deutschen Reich hat die Wirtschaftskrise mit 5 Millionen Arbeitslosen zum steilen Aufstieg der NSDAP geführt. Die hatte stets am lautesten gegen den Versailler Schandvertrag getönt. Und Adolf Hitler sucht nach seiner Machtübernahme nur einen Vorwand, um Abrüstungskonferenz und Völkerbund in Genf verlassen zu können. Am 14. Oktober 1933 erklärt er den Austritt, weil Deutschland dort angeblich diskriminiert werde.
Die Deklassierung zu einem nicht gleichberechtigten Mitglied einer solchen Institution ist für eine ehrliebende Nation von 65 Millionen Menschen und eine minder ehrliebende Regierung eine unerträgliche Demütigung.
Hitler lässt sich den Austritt mit einer Volksabstimmung bestätigen. Über 90% der Deutschen sind dafür.
Das war einer der ersten großen politischen Erfolge Hitlers. Es waren die ersten Wahlen, die das Dritte Reich abhielt und gekoppelt eben mit, wir lassen uns das nicht länger gefallen. Und da kommen alle negativen Sachen von der Genfer Schwarzbude, die in Deutschland dann auch zunehmend geglaubt wurden.
Gern hab ich die Frauen geküsst, drum frage ich mich, wenn Schluss der Sitzung ist. Völkerhaus oder süße Maus, es kommt bei beiden nichts Gescheites heraus.
Währenddessen besetzt Japan am anderen Ende der Welt völkerrechtswidrig die rohstoffreiche Mandschurei, die zu China gehört. Der Völkerbund belässt es bei einer Protestresolution. Und 1935 greift das faschistische Italien unter Diktator Mussolini Abessinien an, einen der letzten unabhängigen Staaten Afrikas. Es ist der erste Kriegsakt eines Völkerbundmitgliedes gegen ein anderes. Der abessinische Kaiser Haile Selassie bittet den Bund um Hilfe. Zwar beschließt der Völkerbund einige halbherzige Wirtschaftssanktionen gegen Italien, doch die bleiben wirkungslos. Wieder scheuen vor allem Großbritannien und Frankreich die Konfrontation mit einem Aggressor, um nicht in Konflikte fernab von Europa verwickelt zu werden. Dann besetzt Nazi-Deutschland 1938 die Tschechoslowakei. Auch hier erweist sich der Völkerbund als machtlos und führt fortan nur noch ein Schattendasein. Hitler redet in München vor Parteigenossen Klartext.
So entschloss ich mich damals auszutreten. Und ich habe im Jahr 1933 den Befehl gegeben zur deutschen Wiederaufrüstung.
Das alles noch unter Vertarnung. Heute können wir darüber oft sprechen. Aber damals... damals war es ein sehr, sehr großes Wagnis.
1933 hätte eine entschlossene Völkergemeinschaft Nazi-Deutschland noch stoppen können. Nun, Ende der 30er Jahre, ist es bis an die Zähne bewaffnet. Der Zweite Weltkrieg ist nicht mehr aufzuhalten.
Die zentrale Aufgabe, die der Völkerbund sich gesetzt hatte, Friedenssicherung, ist gescheitert. Eine internationale Organisation kann nie stärker sein als der Willen aller Beteiligten.
Und doch hat der Bund einiges geleistet. Gerade weil auf dem zentralen Gebiet der Friedenssicherung nicht viel zu erreichen ist und weil Organisationen stets eine Eigendynamik entwickeln, verlegen sich die Diplomaten in Genf in den 20er und 30er Jahren darauf, die internationale Zusammenarbeit auf weniger konfliktbeladenen Politikfeldern zu fördern.
Man gründet die International Labour Organization, die ILO, bis heute die weltweit wichtigste Stimme zum Schutz von Arbeitnehmerrechten.
Internationale Verträge gegen den Opiumhandel und die Zwangsprostitution zeigen Wirkung.
Zum ersten Mal wird der Schutz von nationalen Minderheiten zu einer Sache der Völkergemeinschaft. Die einzelnen Staaten können das nicht mehr als Einmischung abtun.
Die Gesundheitsorganisation des Völkerbundes berät Länder in Afrika und Südamerika, schickt Ärzte, dämmt die Verbreitung von Epidemien ein.
Der Völkerbund war eben eine neue Arena, wo sich sehr viele internationale Organisationen bildeten. Das hat man lange für unwichtig gehalten, aber das wirkt bis heute nach.
Denn 1945 gibt es auf Initiative der USA einen neuen Anlauf für eine Weltorganisation.
Der Völkerbund ist tot. Es lebe die UNO,
erklärt der britische Diplomat Lord Cecil. Einfach behalten will man den Völkerbund nicht. Dafür umgibt ihn zu sehr die Aura des Scheiterns. Doch die Vereinten Nationen führen viele Völkerbund-Initiativen weiter. Aus ihnen werden etwa die Weltgesundheitsorganisation WHO, die Welternährungsorganisation FAO oder die UNESCO. Anders als 1920 sind diesmal aber alle entscheidenden Mächte dabei. Man verzichtet auf unbezahlbare Reparationen für die Kriegsverlierer. Auch bewaffnete Blauhelmeinsätze sollen möglich werden. Erneut wachsen weltweit die Hoffnungen auf dauerhaften Frieden. Nicht nur Albert Einstein will dafür eine starke UNO.
The available weapons of destruction are of a kind such.
Die verfügbaren Vernichtungswaffen bedrohen jeden Platz der Erde mit plötzlicher, totaler Zerstörung. Eine Weltregierung muss entstehen. Die einzige Hoffnung auf Schutz liegt darin, den Frieden auf überstaatliche Weise zu sichern.
In a supernational way.
Doch das erweist sich als unrealistisch. Auch diesmal sind die Großmächte nicht bereit, ihre Macht einschränken zu lassen. Im Gegenteil. Aus Misstrauen gegeneinander bestehen sie auf ein Vetorecht im neuen Sicherheitsrat. Die Folgen zeigen sich direkt.
1945 ging aber genau die Konfrontation der Alliierten Westen und Osten gegeneinander los, sodass man 1947 von einem Kalten Krieg sprechen konnte, kaum 2 Jahre, nachdem die Vereinten Nationen gegründet worden waren. Und das legte die UN in Sachen Friedenssicherung weitgehend lahm.
Und so leidet die UNO, darin dem Völkerbund ganz ähnlich, bis heute unter ihren Gründungsmängeln. Dabei hat sie aber als einziger Staatenbund eine demokratische Legitimation. Denn in der UNO ist fast die ganze Menschheit vertreten. Anders etwa als in den selbsternannten Weltregierungen G7, G8 oder G20. Professor Joris Dülfer.
Wir brauchen eine starke UNO, aber wir haben nur die UNO, die existiert. Und eine Reform ist nicht in Sicht.
Doch die großen Zukunftsprobleme der Menschheit, Klimawandel, instabiles Wirtschafts- und Finanzsystem, soziale Spaltung, der Konflikt zwischen Westen und islamischer Welt, sind nur international lösbar. Da scheint es keine gute Idee, sich an die Vergangenheit zu klammern, die Souveränität der Nationalstaaten. Aber wo ist die Alternative?
Eine machtvolle Organisation? Die Macht könnte, wenn dann, aus einer globalen Zivilgesellschaft herkommen, die aber auch Zukunftsmusik ist, zumindest keine Gegenwart.
Im Zeitzeichen erinnerte Thomas Pfaff an den Völkerbund, der am 16. Januar 1920 seine Arbeit aufnahm. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.